Es gehört zum Job dazu, einfach auch hier den Mann oder die Frau zu stehen und zu sagen, nee, aus unserer Sicht ist das nicht in Ordnung, auf Augenhöhe mit dem Arzt und das eben auch ein Stück weit auszuhalten. Auch das gehört dazu.
Es gehört zu unserem Job definitiv dazu, dass wir viel reden. Das startet schon morgens, wenn wir in die Apotheke kommen, den ersten Kaffee mit den Kolleginnen und Kollegen trinken und dann geht's natürlich gleich los am HV, im Telefon, dass wir mit den Sorgen und Nöten unserer Patientinnen und Patienten konfrontiert werden. Es macht natürlich auch ganz viel Spaß, genau das auch zu tun, viel zu reden. Nur dabei passiert es natürlich auch manchmal, dass wir mit Themen konfrontiert werden, die nicht unbedingt nur immer einfach sind. Und da gehört das Thema Medikationsfehler definitiv mit dazu. Genau darum kümmern wir uns in der zweiten Folge von Impact. Bei Impact dreht sich ja alles rund um Medikationsfehler, wo sie bei uns in den Apotheken vorkommen, welche Probleme sie machen können, wie wir damit umgehen können. Und dafür haben wir viele Tipps und Tricks für euch in den kommenden Folgen parat. Mein Name ist Axel Schwarz, ich bin Apotheker und Berater, war selber 20 Jahre lang selbstständig und habe doch das eine oder andere erlebt, würde ich sagen. Zum Thema Kommunikation begrüße ich heute Diplom-Ingenieur Thomas Erdner. Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo Axel, freut mich hier zu sein.
Und wir starten rein. Viel Spaß euch.
Impact, der Podcast für die Apotheke. Von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Thomas, ich habe es ja gerade schon gesagt, du bist Diplom-Ingenieur und jetzt erzähle ich ein bisschen aus meiner Familiengeschichte. Sowohl mein Papa als auch mein Schwiegervater, beides Diplom-Ingenieure der Elektrotechnik und des Maschinenbaus. Und ich darf das sagen, Kommunikation ist nicht ihre primäre Stärke. Wie bist jetzt du vom Diplom-Ingenieur zur Kommunikation und noch dazu im Gesundheitswesen gekommen?
Ja, spannende Frage. Also zum nächsten gibt es ja einmal den Spruch, dem Ingenieur ist nicht zu schwör, also auch Kommunikation nicht.
Okay.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ein sehr breites Studium genießen dürfen, technischer Umweltschutz. Das war in Berlin damals fast so ein Studium Generale, was man also sehr weit ausdehnen konnte. Und da war tatsächlich auch Kommunikation, aber eben auch Qualitätsmanagement und Umweltmanagementsysteme schon Thema. Und am Ende des Studiums, da hieß es dann, sich entscheiden, ob ich jetzt eher Windkraftanlagen bauen will, also in den Technikbereich gehen möchte oder eben doch Managementsysteme, also mit Menschen arbeiten. Mhm. Und ich habe mich dann eben für den Weg entschieden, habe meine Diplomarbeit über Qualitätsmanagementsysteme schon in kleinen und mittelständischen Unternehmen geschrieben. Vielleicht auch deswegen, also ich war 20 Jahre bei den Pfadfindern sehr aktiv und Okay. Habe da also ja viele Jahre, also war wirklich eigentlich die beste Zeit meiner Jugend, dass meine Eltern mir das auch gestattet haben, dann da eben mit 15 eine Gruppe zu leiten und ins Ausland zu fahren, war schon sehr, sehr spannend. Also ja, auch schön. Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung zu übergeben. Ja, und ich habe eben auch dann irgendwann später Gruppenleiter ausgebildet über viele Jahre. Also die Arbeit mit Menschen war mir da sehr vertraut, auch so in Seminaren einfach zu sehen, was begeistert die Leute, wie kann man die packen, was kann man denen vermitteln, damit sie eben auch Begeisterung weitergeben. Denn letztendlich, machen wir uns nichts vor, geht es eigentlich immer darum, auch wenn was schief läuft, über Begeisterung wieder die Kurve zu kriegen und zu sagen, hey, wir müssen, machen alle irgendwie Fehler und wir müssen da rangehen. Und das war so der Weg, wo ich gedacht habe, nee, eigentlich macht dir das, was du in deiner Freizeit gemacht hast, so viel Spaß, das möchtest du gerne beruflich weitermachen. Jetzt hast du dummerweise allerdings technischen Umweltschutz studiert. Wie kann man das vereinen? Ja, und da war der Weg über Qualitäts- und Umweltmanagement eigentlich sehr guter.
Wie ging es dann noch hin zur Apotheke, zum Gesundheitswesen?
Ja, das ist tatsächlich familiär geprägt. Also ich habe am Anfang angefangen nach meinem Studium, also in verschiedenen Projekten gearbeitet und dann eben auch Entsorgungsunternehmen, Umweltunternehmen zu Qualitäts- und Umweltmanagement beraten. Und in dem Zeitraum, das ist jetzt schon 25 Jahre her, haben Apotheken angefangen, Qualitätsmanagementsysteme aufzubauen. Und meine Mutter hat als sogenannte Altvorexaminierte, die ja auch Apotheker vertreten durfte, auch Nacht- und Notdienst war mir geläufig. Ich war dann oft da, wir haben dann abends noch zusammen gegessen oder als Kind durfte ich in der Rezeptur auch Salben rühren. Das war also tatsächlich für mich auch immer ganz spannend. Darf man heute niemand mehr erzählen.
Aus hygienischen Gründen.
Genau. Okay, hat keiner gehört. Wir löschen das am besten nochmal. Nein, also insofern, ich fand das sehr spannend und meine Mutter hat damals als Angestellte in einer sehr, sehr großen Apotheke gearbeitet mit Herstellungserlaubnis, Krankenhausversorgung, Sterilherstellung, also im Grunde genommen allem, was man sich so an Spektrum in Apotheken vorstellen kann. Und es war für mich ein super Einstieg in eine andere Branche, die ich ja sonst beruflich gar nicht kannte. Klar, Managementsysteme hatte ich schon ein Jahr aufgebaut, aber insofern waren damals die Chefs sehr offen dafür. Und ja, also die sind tatsächlich immer noch Kunde von mir. Schön. Das heißt, ich darf die immer noch weiter beraten. Ist natürlich schön zu sehen, wie sich dann auch eine Apotheke in 25 Jahren weiterentwickelt. Und ja, sehr, sehr spannend. Also bin ich im Prinzip dann in diesem Bereich Gesundheitswesen reingekommen und ja, mittlerweile sind immer noch 90% meiner Kunden, die ich berate, Apotheken. Gibt auch ein paar Arztpraxen, Sanitätshäuser, Orthopädie-Techniker, also auch so ein paar andere Bereiche, Krankenhausversorger, aber vor allen Dingen eben Apotheken.
Genau, also so gesehen merkt man, du bist der richtige Mann für das heutige Thema, eben wie wir mit Medikationsfehlern umgehen und wie wir die im Endeffekt sowohl im Team als auch nach außen kommunizieren. Thomas, bevor wir tiefer einsteigen hier bei Impact, habe ich noch eine Frage mitgebracht, die du aus Spannungsgründen bitte erst später beantwortest. Aber sie kommt aus meiner eigenen Zeit am HV-Tisch, aus meinen frühen Jahren, also aus meiner Vergangenheit. Ich habe ja auch viele, viele Jahre in der eigenen Apotheke gestanden und gerade ganz zu Beginn meiner Zeit, wo man noch nicht so selbstbewusst war, hatte ich mal einen Medikationsplan auf dem HV-Tisch liegen, wo eine Patientin mit einem neuen Medikament dazu kam, ein Ramipril mit 5 Milligramm, und der Arzt hatte sonst auf seinem Medikationsplan überall morgens eine, mittags keine, abends eine, bei den anderen Medikamenten stehen oder ein Cholesterinsenker abends eine mit 40 Milligramm. Aber beim Ramipril 5 Milligramm stand dann plötzlich 505 auf dem Plan. Und meine Verwunderung konnte ich nicht vermeiden und nicht verhindern, dass sie zur Patientin hinaus gelangt. Und die war natürlich sofort total verunsichert und hat dann auch gleich angefangen, dieser junge Arzt, der hat natürlich keine Ahnung. Also ich habe natürlich ihre Verunsicherung gespürt, und das ist ja absolutes Gegenteil von dem, was ich am HV-Tisch erreichen möchte, dass Patientin oder Patient verunsichert ist. Deshalb, Thomas, meine Frage, wie hätte ich es denn besser machen können? Wie wäre die richtige Herangehensweise gewesen? Die Antwort dazu gibt es dann ja später.
Ja, spannende Situation.
Ja, genau. Ja, aber ich habe sie noch im Kopf. Dementsprechend ist es wirklich für mich ein beeindruckender Moment gewesen in meiner Apothekerkarriere, wenn ich es so nennen darf. Ja, wir starten mit den hausgemachten Fehlern in der Apotheke. Thomas, was fällt dir da spontan ein? Was sind die Kommunikationsthemen, die dir da aus deiner Erfahrung und deinen Seminaren in den Kopf kommen?
Ja, letztendlich muss man sagen, sind eigentlich Fehler, die in den Teams entstehen, meistens wirklich Kommunikationsfehler. Also das heißt Informationen, die nicht weitergegeben werden, nicht mit böser Absicht, sondern einfach, weil man eben im Stress des Alltags bestimmte Dinge einfach nicht auf dem Schirm hat. Also das ist das, was ich in den Apotheken wirklich oft sehe. Wenn was schief läuft, dann einfach eine Verkettung, das kommt auch oft dazu, eine Verkettung von fehlenden Informationen, Dinge, die nicht weitergegeben worden sind oder wo man sich drauf verlässt, der Vorhergehende hat es schon gemacht, der hat ja sogar sein Kürzel auf das Rezept, das Dokument oder sonst irgendwas gesetzt, und am Ende stellt sich raus, oh nein, da ist ganz am Anfang was schiefgelaufen, und am Ende sind da 4 oder 5 Leute, die alle die Hände in die Luft heben und sagen, um Gottes Willen, was ist passiert, warum hat es eigentlich keiner von uns gemerkt, alle sind irgendwie entsetzt. Das sind so die gravierendsten Fehler, bis hin zu Abgabefehlern, die ich eben auch kenne, wo ich dann denke, ja, da haben viele auch schlaflose Nächte, und man wird das natürlich nie sich irgendwie komplett vermeiden können, aber also ganz schlimm ist eben, und wir sind leider, ich glaube auch insbesondere in Deutschland in so einer Kultur aufgewachsen, dass Fehler halt nicht sein dürfen. Ne? Also Fehler werden entweder unter den Teppich gekehrt oder man wird dafür bestraft oder beschämt und ausgegrenzt. Und da haben wir es natürlich sehr viel schwerer als in anderen Kulturkreisen, wo dann ein anderer Umgang damit ist. Also selbst in Amerika oder in Japan, da gehen die einfach anders mit solchen Fehlern um. Fehler dürfen passieren, dann sagt man so, ja, shit happens. Und dann blickt man eben darauf. Und das ist das, was ich mir eben oft wünsche oder wo ich immer wieder, das ist ja ein dickes Brett, was man da bohren muss, mit Teams dran arbeite, nämlich zu sagen, naja, zu sagen, den Fehler auch ein Stück weit zu begrüßen und zu sagen, hey, hurra, es ist ein Fehler passiert, wir haben eine Möglichkeit daran, was zu lernen. Also das Ganze positiv auch umzudrehen und zu überprägen, ist schwer und klingt für viele auch am Anfang so ein bisschen lächerlich, dass man sagt, ja, also wie sollen wir jetzt alle über einen Fehler lachen? Nein, darum geht's nicht, sondern einfach nur zulassen, dass man sagt, okay, der Fehler darf durchaus passieren, aber er soll sich möglichst nicht wiederholen. Und dann können wir ja sagen, oh spannend, da ist was passiert, woran lag's denn eigentlich? Und das Beispiel ist halt auch immer, wenn man sich große Unternehmen anschaut, die keine Fehlerkultur haben, die also nicht aus ihren Fehlern lernen, die bleiben irgendwann hinten zurück. Also man muss im Grunde genommen wirklich sagen, die dürfen passieren, die sind herzlich willkommen. Wir laden die richtig ein, dass die passieren dürfen, damit wir eben eine Möglichkeit haben, darüber zu sprechen und was daraus zu lernen. Das ist das A und O. Die Fehlerkultur ist wirklich das A und O.
Genau, du sprichst jetzt nochmal an den Begriff Fehlerkultur. Offene Fehlerkultur wird da ja auch oft genannt. Verzeihen von Fehlern oder Shit Happens hast du es auch genannt. Wo setzt du da in deiner Beratung an? Du hast von den Teams gesprochen. Wie wichtig ist denn die Chefetage in den Apotheken in dem Zusammenhang?
Ja, nein, die ist natürlich total wichtig. Also die Chefetage ist oder die Apothekenleitung generell ist ein Vorbild und zwar in vielerlei Hinsicht. Also einmal heißt es ja schon auch im QM, die Leitung muss die Ressourcen vorgeben und da fällt also zum Beispiel der Rahmen darunter, dass man sagt, als Leitung lässt man nicht nur zu, sondern man ermöglicht auch, dass das Team darüber sprechen kann. Das ist das Wichtigste, erstmal Zeit zu haben, um über Fehler zu sprechen. Also zu sagen, wir haben regelmäßige Teambesprechungen und ich sehe das leider sehr, sehr oft immer noch, dass es eben Teams gibt, die gar keine Teambesprechung durchführen. Gut, bin ich in einer kleinen Apotheke mit 3 Mitarbeitern und wir sind sowieso dauernd im HV und wir reden über alles und jeder kriegt alles mit, dann ist das nicht das Thema. Aber es fängt ja schon an bei 5, 6 Mitarbeitern, die sich nicht alle gleichzeitig sehen zum Beispiel. Also, dass man da wirklich strukturiert vorgegeben hat, wir reden darüber. Und das muss von der Leitung kommen. Das muss eingeräumt werden. Das muss als wertschöpfende Zeit auch gesehen werden, dass da wirklich vieles bei rumkommt. Und ich habe immer noch bildlich vor Augen eine Teilnehmerin in dem Seminar, schon viele Jahre her, die also schon 25, 30 Berufsjahre auf dem Puckel hatte als Apothekenleiterin und wir da beim Aufbau des QM-Systems gesagt haben, also Teambesprechung regelmäßig wäre schon total sinnvoll, muss auch gar nicht jetzt lange sein, also nicht alle 3 Monate, 3 Stunden, sondern lieber jede Woche irgendwie kurz. Ja, und das hat die dann eingeführt und wir haben uns dann 8 Wochen später wiedergesehen und die hat gesagt, das war das Beste, was ich, warum hat mir das nie jemand vorher gesagt, das Beste, was ich überhaupt gemacht habe. Mein Team, die sind ja richtig aufgeblüht. Wir machen es immer eine Viertelstunde, bevor wir die Apotheke öffnen am Mittwoch. Das reicht auch völlig aus, hat sie gesagt. Da sind nicht immer alle da, aber das ist so super, das mache ich jetzt, das behalte ich jetzt bei. Also da ist wirklich mir auch das Herz übergegangen, weil ich gemerkt habe, ja, genau darum geht es. Auszuprobieren, was das eigentlich mit einem Team macht, wenn man über Fehler offen redet und wenn man den Rahmen dafür schafft.
Ich merke es manchmal noch so, wenn ich in den Apotheken bin, dass gerade das Ganze noch auch so ein bisschen so ein Generationenthema sein kann, dass es in Anführungszeichen alte Chefinnen und Chefs gibt, die noch so ein bisschen, also der Staat bin ich und warum hast du das jetzt falsch gemacht, reagieren. Du lachst schon so ein bisschen, kennst du auch die Situationen. Wie gehst du damit um?
Ja, also da habe ich natürlich als Berater die Möglichkeit, den Chef oder die Chefin, meistens sind es tatsächlich Männer, muss man ganz klar sagen, aus einer älteren Generation, mal auch beiseite zu nehmen und unter 4 Augen zu sprechen. Und ich habe schon diverse solche Gespräche auch geführt, wo man sagen kann, also wissen Sie, ganz ehrlich, Sie würden Ihrem Team wirklich einen Gefallen tun und sich selber auch, wenn sie es zuließen, dass über diese Dinge eben gesprochen wird. Also dass man da wirklich auch einfach mal unter 4 Augen spricht, damit ja jemand, der sich die Blöße gibt, dem werde ich natürlich nicht vor dem Team sagen, wie gut es wäre, wenn der Chef sowas gestattet, dann habe ich ja gleich, wird das ja gleich auch irgendwo abgeblockt. Aber ich habe durchaus auch erlebt, dass dann eben da Chefs offener geworden sind und gesagt haben, naja gut, wir können es ja mal ausprobieren, aber Sie moderieren die Sitzung, haben sie dann gleich gesagt. Also die wollten sich dann so ein bisschen raushalten, sagt, ja, kein Problem, kann ich auch erstmal tun. Aber was mir noch wichtig wäre, war dann immer so mein Gegenpunkt, Sie haben mir doch auch berichtet, dass da etwas Ihnen unterlaufen ist. Also ein Fehler, den der Chef selber begangen hat. Also das ist nämlich auch eine Vorbildfunktion, nicht nur den Rahmen zu schaffen, sondern eben auch über die eigenen Fehler zu sprechen. Also auch zumindest mal zuzugeben und zu sagen, ja, mir ist da, ich bin ja selten im Handverkauf als Chef und jetzt war ich da neulich und Folgendes ist mir passiert. Ich wollte das nur mal sagen. So, und da muss man auch nicht sagen, tut mir leid oder ja, ich schäme mich dafür oder sonst was. Darum geht's gar nicht, sondern einfach nur auszusprechen, das ist mir passiert. Und dann werden Sie sehen, das ist gar kein Zeichen von Schwäche, sondern das ist ein Zeichen von Stärke. Und Sie werden das sehen, dass die Mitarbeiter Ihnen das anrechnen, dass auch ein Chef oder eine Chefin eben mal Fehler eingesteht. Und das hat sich also schon mehrfach eben bezahlt gemacht, sagen wir mal so, dass wirklich also der Teamgeist eben da entsteht. Das ist erstmal der erste wichtige Punkt, sowas überhaupt zu etablieren. Ne?
Ja, kann man letztendlich nur jeden irgendwie dazu auch motivieren, sich das zu trauen. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass man eben sagt, hey, ganz egal, ob Chef oder PTA, Apothekerin, PKA, letztendlich, jeder macht mal einen Fehler und da ist es aber wichtig, dass man den dann einfach eingesteht oder auch einfach mal offen anspricht. Und wie du schon schön gesagt hast, man muss deswegen vor Scham nicht zergehen und nach Canossa laufen müssen, sondern es geht einfach darum, das einfach in der Teamkultur einzubauen, zu implementieren.
Ja, aber das ist natürlich eben auch ein schwerer Weg, dann eben zu sagen, ich kann irgendwann auch wirklich, so wie du gesagt hast, eben mal ganz klar das zugeben und aussprechen. Also ich sage nicht, dass es jeder sofort können muss, aber ich finde es wichtig, dass jeder für sich selbst, für die eigene Entwicklung auch diesen Prozess durchmacht, weil es allen hilft, mit Fehlern nicht mehr voller Scham oder Schuld umzugehen, sondern zu sagen, hey, ja, okay, es ist mir passiert. Zu dem Zeitpunkt konnte ich es auch einfach nicht besser. Also einfach auch zu sagen, nee, ich darf da auch ein Stück weit stolz sein. Ich habe zu jedem Zeitpunkt mein Bestmögliches gegeben und wenn doch der Fehler passiert ist, zu dem Zeitpunkt wusste ich es nicht besser. Jetzt im Nachhinein sind ja immer alle schlauer. Genau, ich auch. Mhm, und deswegen genau. Kann ich eben was draus lernen.
Ja. Gibt ja auch in den deutschen Apotheken, nicht nur zur Zeit, aber sicherlich gerade auch sehr viel Gründe, warum auch Fehler passieren können. Ja, die Intensität der Arbeitsbelastung, die fehlenden Personalkapazitäten und Ressourcen
ganz genau.
Und auch prozessbezogene Faktoren. Und dann kommt am Ende noch, geht wieder die TI für das E-Rezept nicht. Und dann steigt einfach schon mal der Spannungsgrad in der Apotheke. Auch da seine eigene Ruhe zu bewahren, ist wirklich sehr, sehr schwierig für die Apothekerinnen und Apotheker gerade.
Ja. Ja, und der nächste Schritt ist dann vielleicht, wenn ich das noch kurz auch ergänzen darf, das eine ist ja erstmal so eine Einstellung zu entwickeln und auch mit dem Team zu überlegen, was sind denn eigentlich Fehler, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Also auch da erstmal so ein Commitment zu treffen, zu sagen, mit welchen Fehlern wollen wir uns beschäftigen. Ja. Und Abgabefehler, ja, die passieren. Also man muss auch da überlegen, wie gravierend sind die und woher kommen die eigentlich. Aber oftmals fällt es da schwer, Maßnahmen zu entwickeln, ja, die ich wirklich eben, ich kann ja nicht alles im Vier-Augen-Prinzip. Es gibt Apothekerkammern oder sagen wir Überwachungsbehörden, die sowas gerne hätten, ja, dass alles im Vier-Augen-Prinzip passiert. Ja. Aber das ist keine praktikable Methode in der Apotheke für alle Tätigkeiten. Also muss ich eher überlegen, auch wieder, wie schaffe ich Ruhe, wie schaffe ich einen Rahmen, dass man sich besser konzentrieren kann, nicht abgelenkt ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, und wenn dann ein Fehler passiert ist, dann geht es darum, ich habe es vorhin schon angesprochen, dass man das irgendwann mal gemeinsam bespricht. Es muss aber nicht sofort sein.
Ja.
Und dazu, und das ist auch so ein Punkt, da räume ich gerne mit auf, im QM heißt es ja immer, wir müssen alle Fehler dokumentieren und dann sehe ich da die 2-3-seitigen Fehlerberichtsprotokoll oder so, ich immer denke, tut mir leid, was für ein Schwachsinn. Ja? Also einen Fehler aufzuschreiben, mache ich doch nicht für irgendeinen externen Auditor, dem ich das dann irgendwie schön zeigen kann, sondern die einzige Idee bei dem Aufschreiben des Fehlers ist es, dass ich den Fehler noch weiß, wenn es dann zu einer Besprechung kommt, in einer Woche, in 14 Tagen oder
genau.
Ja, und da kann was ganz Kurzes stehen. Da kann drinstehen, was ich, Ramipril, Gabi, 15.3. Und vielleicht noch eine Kundennummer. So, mehr muss ich da gar nicht aufschreiben. Und dann sage ich, Gabi, was war denn da am 15.3. mit dem Ramipril? Und dann sage ich, ach ja, stimmt. Dann fällt dir das wieder ein. Und genau so einen Anker zu setzen, das ist eigentlich das Wichtige. Das ist was Technisches jetzt. Ne? Das andere war eher so was ja, Inhaltliches, ne? Einstellung. Aber das ist das Nächste. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass die nicht vergessen werden. Das passiert ja auch ganz schnell. Gut. Und deswegen bin ich ein Freund von ganz kurzen Listen, wo man reinschreibt, das ist passiert, das ist der Ansprechpartner, auch nicht der Schuldige, das ist auch so ein Thema. Ne? Wir schreiben ganz oft immer den Verursacher auf, den brauchen wir gar nicht, das ist überhaupt nicht wichtig, sondern einen, der es beobachtet hat, einen, der was dazu sagen kann, wie der Fehler entstanden ist oder wie er bemerkt wurde oder so. So, und dann hat man den Anker. Und wenn diese beiden Punkte stimmen, dann klappt es mit der Fehlerkultur im Team schon mal sehr gut. Und da kann man sehr, sehr gut üben und das dann eventuell auch nochmal auf andere Bereiche ausdehnen.
Ja, und dann geht es natürlich darum, Fehler zu dokumentieren, aber sich auch dann mal zu trauen, die auch mal zu melden. Dieser Schritt geht dann natürlich in der Praxis oft mal unter, aber das sehe ich auch nochmal als ganz wichtigen Aspekt. Hierzu gibt es ja zwei Möglichkeiten. Einmal das Fehlerberichts- und Lernsystem CIRS von der Bundesärztekammer, aber gleichzeitig auch natürlich die Seite Jeder Fehler zählt. Und noch der Hinweis dazu, wir haben in der Folge 5 unseres Podcasts Impact Frau Professorin Beate Müller auch zu Gast, die uns dazu dann noch wesentlich mehr erzählen wird. Aber ich denke, es ist auch in deinem Sinne da, diesen Schritt auch nochmal anzusprechen, Thomas.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann alle nur dazu ermutigen, einfach mal in diese Portale auch mit reinzuschauen. Und das CIRS-System, was du angesprochen hast, das ist ja auch von der Apothekerkammer Westfalen-Lippe und Nordrhein auch unterstützt. Und das muss man ja gar nicht mal aktiv nutzen, indem man dort selber was reinschreibt. Es reicht ja schon mal alleine, mal reinzuschauen und zu sagen, was berichten denn andere Apothekenteams? Mhm. Welche Fehler sind denen denn unterlaufen? Und daraus einfach auch ein bisschen was zu lernen. Und dann entsteht an einem Fehler, den ich nicht selber begangen habe, ein ganz anderes Fehlerverständnis. Und das ist manchmal auch ein ganz ganz guter Einstieg für Teams, sich mal mit solchen Fehlern auseinanderzusetzen. Und ich finde das auch hervorragend. Und kann man wirklich nur empfehlen, bei solchen Portalen solche Meldungen zu machen. Und klar, von den rechtlichen Meldewegen, die man dann entsprechend an die AMK und an die Landesbehörde womöglich auch noch hat. Ich glaube, das wissen alle, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen.
Jedenfalls nicht heute, denn wir haben das Thema Kommunikation ja heute als Überschrift. Und hier geht es jetzt natürlich weiter. Wir haben jetzt im besten Falle eine offene Fehlerkultur bei uns in der Apotheke etabliert. Und jetzt geht es natürlich darum, das Ganze mit den Patienten zu besprechen. Hast du hier Tipps oder Hinweise, wie wir gleich den Gesprächseinstieg zum Beispiel auch am Handverkaufstisch lösen können oder gestalten können?
Ja, ich glaube, das Wichtige ist wirklich, erstmal die Informationen zu sammeln, die ich benötige, um das auch bewerten zu können und nicht gleich in die Bewertung zu gehen. Also ganz oft ist es ja, wenn man dann den Pharmazeuten von sich sagt, oh, was sehe ich denn da? Ne? Also das ist gleich die Verunsicherung, die rüberkommt, die der Patient sofort wahrnimmt. Die haben ja auch ganz feine Antennen dafür, jeder Mensch hat die. Und der Patient sieht ja jetzt wirklich einen Experten als den Pharmazeuten gegenüber und registriert eben jede Regung. Und insofern ist es, glaube ich, immer gut, mit offenen Fragen dort einzusteigen und erstmal zum Beispiel nachzufragen. Also wenn man sieht, da ist eine schwere Wechselwirkung zwischen zwei Arzneimitteln, ne? Dann also zu sagen, wie lange nehmen Sie die Arzneimittel ein, gehört sowieso zu jedem Beratungsgespräch dazu. Und dann aber auch die Frage, vertragen Sie die Arzneimittel gut? Also einfach zu hinterfragen, ob da eventuell schon Wechselwirkungen aufgetreten sind, indem ich erstmal Informationen sammle und dann kann ich das andere erstmal, kann ich es nochmal neu einschätzen. Ja, und wenn er die Arzneimittel seit Jahren nimmt, dann ist es, auch wenn es die gleiche Wechselwirkung oder sogar Kontraindikation ist, dann kann ich natürlich sagen, okay, ich muss den aber jetzt nicht sofort davor warnen. Anders sieht es aus, wenn es eine Neuverordnung ist. Ne? Und dann auch wirklich zu sagen, ich entscheide das in mir drin, ohne dass der Patient es merkt. Ja? Ich habe erstmal für mich eine Bewertung getroffen und ich muss den Patienten in die Bewertung überhaupt nicht mit reinnehmen. Das ist auch nochmal wichtig, sondern ich brauche von dem Informationen und dann kann ich ihm sachlich die nächsten Schritte erläutern. Ich kann zum Beispiel sagen, es gibt hier einige Punkte, die ich mit Ihrem Arzt gerne nochmal besprechen möchte. Ja, also um da eben auch den Weg zu gehen. Und auch da muss ich immer wieder sagen, ich höre ja ganz oft, dass die Ärzte sagen, ja, die wollen es nicht oder die regen sich dann auf. Aber auf der anderen Seite muss ich wieder sagen, hey, liebe Pharmazeuten da draußen, ihr habt dieses Standing. Wir kriegen es in den letzten Jahren immer mehr auch bestätigt. Es gehört zum Job dazu, einfach auch hier den Mann oder die Frau zu stehen und zu sagen, nee, aus unserer Sicht ist das nicht in Ordnung, auf Augenhöhe mit dem Arzt und das eben auch ein Stück weit auszuhalten. Auch das gehört dazu. Meine Aufgabe als Freiberufler ist damit eigentlich erledigt. Ich habe es ihm gesagt und wenn ich dann immer noch starke Bedenken habe, kann ich dem Patienten, muss ich die Abgabe auch verweigern, steht sogar in der Apothekenbetriebsordnung
genau
drin,
so ist es, ja.
Solange Bedenken bestehen. Auch diese Karte würde ich stärker ziehen, als es viele Apotheken oftmals tun. Einfach um auch zu sagen, nee, es gibt eine Berechtigung für die Apotheken. Die Daseinsberechtigung, die im Moment ja immer wieder auch in Frage gestellt wird, man sagt ja, Apotheken sterben und brauchen wir überhaupt noch? Ja. Doch, doch, genau an solchen Punkten ist es wichtig zu sagen, nein, wir können uns hier aus pharmazeutischen Gründen das nicht erlauben, hier einfach einzuknicken und dann beizugeben. Ja,
ja, ganz wichtiger Punkt.
Ganz wichtig zu sagen, ne, zum Arzt, ich muss das Gespräch hier suchen und ansonsten zu überlegen, welcher Weg ist dem Arzt genehm? Ist es ein Fax? Ist es eine KIM-Nachricht? Das wollen ja die Apotheken gerne, die Ärzte sind da noch nicht so begeistert von. Ja, aber auch da einfach mit dem Arzt im Vorfeld drüber zu sprechen, ne, wenn es Fragen von unserer Seite gibt oder Dinge, die wir unserer Meinung nach zusammen klären müssten, wie gehen wir dann auf sie zu? Das kann man sehr gut im Vorfeld klären. Und dann weiß der Arzt schon, wenn die Apotheke sich meldet. Ja.
Dass die sich schon was dabei gedacht haben. Ja, ich finde immer den Aspekt ganz dann aber noch ganz wichtig, dass man dann am besten schon eine Lösung parat hat und nicht, nicht immer nur dann irgendwie sozusagen, ja, und was machen wir jetzt, lieber Doktor, liebe Frau Doktor?
Genau, das ist auch das, was sie, was ja auch in den Ausbildungen oder in den Schulungen auch zur Medikationsanalyse ja auch gelernt wird oder gelehrt wird. Ne? Wie geht man damit um? Konkreter Vorschlag. Ich glaube auch, also ich habe Apotheken immer so erlebt, dass es da immer schon gleich konkrete Vorschläge gibt, was man tun sollte. Und dann eben einfach wirklich so, genau so wie du gesagt hast, also klar zu formulieren, was war die Abweichung oder was ist unsere Feststellung und unsere konkrete Empfehlung. Und im besten Fall, wenn man es schriftlich macht, kenne ich auch einige gute Fälle, wo dann eben die Apotheken das schon vorformuliert haben und der Arzt nur noch ankreuzen muss, stimme zu, lehne ab oder bitte um Rücksprache, ja, drei Möglichkeiten und dann kriegt die Apotheke das zurück. Für den Arzt eine Sache von irgendwie 10 Sekunden so ungefähr und die Apotheke hat eine belastbare Aussage, ja. Also insofern das ist natürlich, so kann es gut laufen.
Ja, genau. Also auch wirklich, glaube ich, der Hinweis von dir auch eben auch im Vorfeld schon den Ablauf so ein bisschen mal mit dem Arzt zu skizzieren und zu sagen, hey, das und das kommt da jetzt auf dich zu. Und aber gleichzeitig natürlich Selbstbewusstsein eben an den Tag zu legen und auf Augenhöhe dann wirklich auch zu kommunizieren. Ja, sehr schön. Wie siehst du hier die Möglichkeiten und Chancen der elektronischen Patientenakte für die Zukunft?
Ja, das ist auch ganz spannend. Also die elektronische Patientenakte kommt ja jetzt erstmal mit der elektronischen Medikationsliste. Das heißt also erstmal ist das Ganze automatisiert drin. Mhm. Und wir können uns sowohl auf ärztlicher als auch eben auf apothekerlicher Seite erstmal dran gewöhnen, wie das ist, wenn man jetzt auf einmal von jedem Kunden, nicht nur von den Stammkunden, da haben wir es ja immer schon über die Kundenkarten, ja, sondern von jedem Kunden die komplette Medikation sehen. Und das ist erstmal eigentlich eine super Weg der Einführung. Wir sind da noch nicht aktiv wirklich gefordert, was selber was einzutragen, sondern erstmal die neuen Informationen zur Kenntnis nehmen. Und auch da appelliere ich ganz klar jetzt schon daran, sich in den Teams Gedanken zu machen, was machen wir denn, wenn wir bei einem Kunden, den wir noch nie gesehen haben, auf einmal hier eine schwere Wechselwirkung entdecken, aufgrund der Informationen in der EPA, also in der Medikationsliste. Also auch da zu sagen, wie gehen wir vor, wie sprechen wir den an? Womöglich kennen wir hier den Arzt gar nicht, weil der aus einem ganz anderen Ort oder aus einer, ja, Stadt kommt oder so. Mhm. Also da gibt es nochmal einen ganz anderen Einzugsbereich, den ich auch abdecken muss. Das ist der erste Schritt und ich freue mich, dass dann erst im März, wie es ja im Moment aussieht, im nächsten Jahr dann der Medikationsplan kommt, wo die Apotheke dann entsprechend auch zum Beispiel Einnahmehinweise reinschreibt. Mhm. Und das wird nochmal sehr, sehr spannend, weil zumindest meine letzte Information aus der Gematik-Runde, wo es darum ging, wer hat denn die Hoheit auf dem Medikationsplan? Und beide sind gleichberechtigt, den zu pflegen, den Medikationsplan und Informationen einzutragen. Und ja, man sieht es, wer die letzte Änderung vorgenommen hat. War es der Arzt, der einen Eintrag der Apotheke geändert hat? Oder war es die Apotheke, die einen Eintrag des Arztes geändert hat? Das, ja, sieht man dann. Also nochmal eine neue Art der Kommunikation. Dummerweise nicht so, dass man dem Arzt da direkt eine Information übermitteln kann, ne? Sondern es läuft jetzt wieder per Bande quasi über den Patienten, über, ja, seine Medikationsliste oder den Medikationsplan. Das heißt, der trägt die Information weiter. Es wäre ja schöner, wenn man eine direkte Kommunikation hätte. Das ist meine Empfehlung zu sagen, in dem Fall wäre es gut, wenn ich was am Medikationsplan ändere. Kim wird ja kommen. Also das ist ja wirklich per se definiert als der eine Weg zu kommunizieren unter, ja, den Leistungserbringern. Nicht mit, mhm, dem Patienten, sondern unter den Leistungserbringern. Und da zu sagen, okay, ich schicke dem dann noch eine Kim-Nachricht. Ich schicke, ja, ihm einfach nochmal eine Information, aus den und den Gründen haben wir beim Medikationsplan diese Empfehlung reingeschrieben. Dann hat er die schon mal von mir als Apotheke und kann auf dem Weg auch antworten. Also du merkst schon, ich sehe da so ein bisschen so einen Fallstrick, ja, dass man sagt, wenn man das nur über die elektronische Patientenakte macht, könnte man den Patienten auch wieder in dieser Auseinandersetzung aufreiben oder ihn, mhm, verunsichern. Und deswegen meine Empfehlung, den direkten Weg dann zu nehmen und, obwohl es nicht vorgesehen ist, aber zusätzlich eine Kim-Nachricht rauszuschicken, was der Arzt dann damit macht, das können wir nicht beeinflussen. Aber zumindest haben wir in den Apotheken das getan, was unserer Meinung nach richtig war, und es ist immer die direkte Kommunikation.
Genau. Die ist es im Endeffekt, die dann auch zum Ziel führt. Wer noch mehr über die EPA wissen will, nochmal reinhören in unsere erste Folge von Impact. Hier haben wir ja auch ganz ausführlich zu diesem Thema informiert und den aktuellen Stand auch dargestellt und schauen mal, wohin da die Reise dann natürlich geht, wie du schon gesagt hast, was es da noch alles dann an Möglichkeiten geben wird. Ja, die Teams haben wir angesprochen, die Mutigkeit, die Augenhöhe, das Selbstbewusstsein dann sowohl gegenüber den Ärzten und gleichzeitig dann aber die offenen Fragen gegenüber den Patientinnen und Patienten. Gibt es hier von deiner Seite aus noch etwas, wo du die Teams noch unterstützen kannst oder mit Tipps versorgen kannst, wie sie denn noch mit verunsicherten Patienten oder unklaren Situationen noch umgehen können?
Ja, das hängt natürlich immer stark auch von der Situation und auch dem Patienten ab. Ne? Aber wenn man merkt, der Patient ist verunsichert, dann ist für mich immer die oberste Priorität zu sagen, also das Erste, was ich jetzt tun muss, ist die Verunsicherung zu nehmen. Es geht jetzt gar nicht so sehr darum, sachlich aufzuklären oder irgendwie mich zu rechtfertigen oder irgendwas fachlich zu begründen, sondern mein wichtigstes Anliegen ist hier, die Unsicherheit des Patienten zu nehmen. Und ja, da habe ich noch ein schönes Beispiel von einem, ja, auch schon mittlerweile in Rente befindlichen Apotheker, aber im Prinzip so ein Landapotheker, wie man ihn kennt, ja, der dann eben ein Rezept von einem Patienten vor sich hat und der Patient ganz verunsichert ist, weil er irgendwie gegoogelt hatte zu dem Arzneimittel und der Arzt ihm was anderes gesagt hat. Und dann sagt er, jetzt habe ich das bekommen und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich bin ganz verunsichert. Mhm. Hilft das denn bei meinen Beschwerden? Und der Apothekenleiter dann einfach sagte, ja, das ist genau das richtige Arzneimittel bei den Beschwerden. Es gibt im Moment kein besseres Arzneimittel. Nehmen Sie es genauso ein, wie der Arzt Ihnen das gesagt hat. Also ziemlich genau so, wie ich es gerade auch formuliert habe, ist mir immer noch im Ohr, weil ich dachte, das ist dieses Vertrauen, was man braucht, ja, was man übermittelt an den Patienten. Und der Patient sagt, ach ja, danke, dass Sie mir das nochmal so gesagt haben. Also war wirklich erleichtert und der hat gar nicht viel gesagt. Der hat einfach bestätigt, es ist die richtige Verordnung. Er soll es genauso einnehmen, wie es der Arzt genommen hat. Hat vorher für sich abgecheckt, ist das wirklich eventuell ein Problem? Und hat dann eben auch mal 2, 3 Nebenwirkungen vielleicht in den Skat gedrückt. Ja, weil wir müssen uns immer vor Augen führen, und das möchte ich auch gerne mitgeben, wie viel Informationen kann sich denn so ein Patient behalten? Ja, und man sagt üblicherweise 3. 3 Informationen, mehr nicht. Also wenn es der Einnahmezeitpunkt ist und die Menge ist und vielleicht noch keine Milch dazu einnehmen, dann ist das maßvoll. Also mehr brauche ich dem Patienten nicht mitzugeben und alles andere verunsichert. Weil der Patient auch merkt, da war noch was, der hat mir noch mehr gesagt, da hat die PTA hat mir noch was gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Ja, also diese 3 Informationen bei älteren Mitbürgern am besten auch nochmal irgendwie aufschreiben. Ne? Aber ich glaube auch, das ist in vielen Gegenden üblich, dass man das tut, aber nicht zu viele Informationen, ja, Vertrauen schenken, Sicherheit geben und diese 3 Informationen. Also wenn man das nochmal vor Augen hat, ich glaube, dann kann in der Kommunikation mit dem Patienten nicht viel schief gehen.
Ja, genau. Also auch da nochmal auch der Hinweis auf die Abda-Leitlinien. Also wenn man sich da auch nochmal genauer über Informationen einholen möchte, und auch unter apothekenkampagne.de gibt es ganz gute Mitgabeformulierungen und Flyer schon ausgearbeitet, wo ich dann eben sowas ganz gut an die Patientinnen und Patienten weitergeben kann. Mehr dazu natürlich bei uns in den Shownotes. Genau. Ja. Vielen Dank. Wir haben sehr viel gelernt, glaube ich, heute über das Thema Kommunikation und wie gehe ich mit Fehlern am besten um. Und dementsprechend komme ich jetzt zu meiner Eingangsfrage zurück, wo ich der Dame doch meine Verunsicherung ganz klar deutlich gemacht habe, dass sie morgens und abends 25 Milligramm Ramipril hätte nehmen müssen. Was wäre da die Herangehensweise gewesen?
Ja, also letztendlich kann ich nochmal anknüpfen an das, was ich vorhin gesagt hatte. Ne? Also wenn du da gefragt hättest, nehmen Sie das schon länger so ein? Also die Fragestellung ist ja, war es eine Erstverordnung oder ist es schon länger so gewesen? Oder man hätte auch offen fragen können, wie viele nehmen Sie von dem Ramipril ein? Wann nehmen Sie das ein? Also vielleicht ist es nur eine falsche Verordnung oder sind das eigentlich immer korrekt ein? Also über diesen Weg eben daran zu gehen und dann aber zu sagen, okay, wenn Sie das bestätigt, dann zu sagen, ich habe ja nochmal Fragen an Ihren Arzt, die möchte ich gerne mit Ihrem Arzt direkt besprechen. Hätten Sie was dagegen? Ja, dann wird sie in den meisten Fällen sagen, nein, habe ich gar nicht, weil jeder ist ja froh, wenn dem Patienten eben diese Sorge abgenommen wird. Oder auch zu sagen, ich kümmere mich für Sie um die Verordnung. Ja. Aber das ist ein Training. Und du hast auch gesagt, du warst da noch jung an Berufsjahren. Ja. Also insofern lernt man das, glaube ich, mit der Zeit, oder?
Ja, die Erfahrung bringt dann immer weiter. Auch wenn es dann doch wieder manchmal Tage gab, du hattest eigentlich einen guten Flow sozusagen, hattest tolle Beratungsgespräche und gerade dann um 18.25 Uhr kommt noch einer rein. Und in Bayern sagt man, der hat ja dann noch das Kraut ausgeschüttet. Also da war dann irgendwie, boah, das lief dann nicht gut. Und dann gehst du irgendwie mit so einem negativen Gefühl nach Hause. Aber letztendlich eigentlich ein Schmarrn, weil es geht ja darum, dass man sich dann schon auch an die guten Sachen erinnert. Und warum der eine jetzt da zum Schluss schlecht gelaunt war, an mir lag es nicht, sage ich jetzt mal. Aber genau. Ja, sehr schön. Die Zeit ist verflogen. Über Kommunikation kann man wirklich ewig sprechen, aber ich denke, wir haben die guten Punkte rausgearbeitet, die wichtig sind rund um Fehlerkommunikation in der Medikation. Und dementsprechend bedanke ich mich. Vielen Dank, Thomas. War ein tolles Gespräch. Dankeschön.
Ja, dankeschön. War mir eine Freude.
Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge von Impact. Mehr Infos und Links findet ihr natürlich in den Shownotes. In der nächsten Folge von Impact dreht sich alles um Medikationsfehler in der Heimversorgung in Alten- und Pflegeheimen. Als Expertin begrüße ich da dann Frau Dr. Gabriele Rösch-Eisenpfeifer aus Oldenburg. Freue ich mich schon drauf. Folgt uns gerne auf der Plattform eures Vertrauens. Ihr könnt auch natürlich immer mal bei Gesundheit hören vorbeischauen. Da gibt es sehr, sehr viele spannende Formate für euch. Und lasst uns gerne eine im besten Fall gute Bewertung da. Ein großes Dankeschön geht auch diesmal wieder raus an den Avoxa Content Service für die redaktionelle Vorbereitung. Und ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Servus.
Impact, der Podcast für die Apotheke. Von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.